Und Jesus ging weg von dort und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und sie, eine kanaanäische Frau, kam aus derselben Gegend und schrie: Hab Erbarm mit mir, ach Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon schlimm geplagt. Der antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sagten: Schick sie doch weg, denn sie schreit uns an. Er antwortete aber: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Aber er antwortete: Es gehört sich nicht, den Kindern ihr Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sagte: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete ihr Jesus: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde in jener Stunde geheilt. Und Jesus ging von dort weg und kam an den Galiläischen See und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kamen große Menschenmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich, und legten sie Jesus vor die Füße, und er heilte sie. So dass sich die Menschenmenge wunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Krüppel gesund waren, die Lahmen gingen, die Blinden sahen, und sie priesen den Gott Israels.
Ja, ich möchte heute sprechen zu dem Thema: Setze die richtigen Prioritäten. Jetzt zu Beginn des neuen Jahres fragen wir uns vielleicht: Wohin soll die Reise gehen? Was ist mein Ziel für dieses Jahr? Ja, vielleicht beginnen wir uns oder machen uns Gedanken, welche Prioritäten neu zu ordnen und zu überlegen: Mensch, im letzten Jahr haben wir da und an dem Punkt vielleicht falsch die Prioritäten gesetzt. Das soll jetzt anders werden. Ja, für uns als Christen bedeutet es, ja, dass wir bewusst in diese Zeit hineingehen. Wir als Christen, wir haben ja eine Perspektive. Manch einer, der fällt und Schwierigkeiten, und wenn man die so betrachtet, in unserer Welt sieht, kann es einen vielleicht in eine gewisse Lethargie versetzen. Man guckt nur noch in seine Nachrichten, seine schlimmen Nachrichten, beschäftigt sich dann und vergisst, aktiv zu sein. Ja. Wir sollen als Christen uns nicht die Hände in den Schoß legen und abzuwarten und zu beobachten, naja, mal sehen, wie das wird. Sondern als Christen haben wir auch einen Auftrag, aktiv mitzugestalten, solange wir noch hier in dieser Welt sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns überlegen: Wie setze ich meine Prioritäten? Was ist jetzt dran? Wofür verwende ich meine Arbeitszeit, meine Freizeit? Ja. Ja, wer schon einmal ein Haus gebaut hat, der weiß genau, wovon ich spreche. Alles muss genau der Reihenfolge entsprechend in Bauabschnitten vorbereitet werden, damit die Arbeiten durchgeführt werden können, das Material besorgt werden und so weiter. Nur dann kommt man auch zügig zum Ziel. Ja, ich fand es mal so witzig, als wir unsere Bodenplatte von unserem neuen Haus gegossen war, da kam dann schon kurz danach eine Lieferung mit den Dachziegeln, mit einer Palette Dachziegeln. Der LKW-Fahrer, der suchte das Haus. Aber ich bestätigte ihm dann, dass es richtig sei. Denn schließlich könnte in einer Woche das Dach gedeckt werden. Wir hatten nämlich dann ein Fertigbauhaus und das war dann tatsächlich ein paar Tage später zum Dachdecken fertig. Also merken wir, da war das richtig. Aber wie, in welchen Schritten, wie bereiten wir uns vor? Ja? Wie setzen wir unsere Prioritäten? Wie planen wir? Und so ist das jetzt auch für die Jugend richtig, und dass man sich mit solchen Fragen beschäftigt. Was mache ich nach der Schule? Ja. Gott erwartet, dass wir uns darum bemühen. Ja. Aber es sind vielleicht auch ganz alltägliche Sachen, Kleinigkeiten, wo man sich nachher fragt, habe ich mich da die richtigen Prioritäten gesetzt? Ich möchte mal ein Beispiel, als ich Student war. Ich war auf einer Bibelschule in Kanada, und damals beschäftigte ich mich mit der Frage, was mache ich danach? Ich bin ja auch Elektroingenieur, und meine Gedanken waren, dass ich mir eine Ingenieurstelle in der Nähe meiner Mutter suchen wollte, um dann ehrenamtlich in der Gemeinde in Hünfeld damals und in der Deutschen Gemeindemission mitarbeiten zu können. Da saß ich in meinem Zimmer, und ich dachte, für meine Bewerbung als Ingenieur, da sei es wichtig, dass ich jetzt erstmal eine Internetseite baue, ja, an der Stelle, so Ende der 90er Jahre. Da kam dann ein Bibelschulkamerad, der Christ, zu mir, ein Zimmerkollege, ja, und er fragte mich, komm Matthias, lass uns noch mal Kanu fahren gehen. Und leider sagte ich ihm ab. Ich sagte, ich muss unbedingt meine Webseite noch fertig bekommen. Das sei ja so wichtig. Ja, er fragte nochmal und ging dann enttäuscht. Hinterher ärgerte ich mich dann schon. Ja, war das nicht eine schöne Gelegenheit? Später stellte sich auch heraus, dass er sagte, eigentlich gar nicht so wichtig war mit dieser Webseite. Wie oft versteifen wir uns manchmal auf Wichtigkeiten, die wir dann im Nachhinein als unwichtig erkennen müssen. Ich will nicht generell sagen, dass Webseitenentwicklung unwichtig sei, aber zu dem Zeitpunkt hätte es damals nicht unbedingt sein müssen. Da wäre manchmal die Gemeinschaft mit Kameraden wichtiger gewesen. Ne? Deswegen, wie setzt du deine Prioritäten? Was ist dir wichtig? Euch muss ich jetzt alle mal richtig loben, die ihr hier sitzt. Denn ihr habt für heute die richtige Priorität gesetzt, unter Gottes Wort zu kommen. Das häufigste Argument von Menschen, die sich nicht die Zeit nehmen für Gott, ist, die sagen, vielleicht später mal, wenn ich Rentner bin. Aber jeder Mensch hat nur mal 24 Stunden pro Tag von Gott geschenkt. Natürlich brauchen die Menschen unterschiedlich viel Schlaf, 6 bis 8 Stunden, oder manche kommen mit weniger aus. Ja. Aber dann bleiben aber immer noch 16 bis 18 Stunden übrig, die wir nutzen können. Niemand hat wohl auf seinem Sterbebett bereut, dass er nicht genug Geld verdient hat. Oder dass er nicht genug gearbeitet hat. Wohl aber eher, dass man nicht genug Zeit hatte mit der Familie und mit seinen Lieben. Ja, wir leben in einer sehr extrem leistungsorientierten Gesellschaft. Nur, wenn du mit deiner Arbeit Geld verdienst, dann bist du was wert. Ja? Aber da ist die Frage, ist das wirklich immer so? Ja? Sicherlich brauchen wir Geld auch zum Verdienen, zum Leben. Aber lasst uns doch hinterfragen, brauchen wir immer so viel? Wir sind in äußerlichen Zwängen unserer Gesellschaft. Ja, welche Prioritäten setzen wir für unser Leben? Was ist uns wichtig? Zum Fernsehen haben viele 2 Stunden pro Tag oder mehr Zeit. Im Internet und Social Media bringen oft stundenlang oder habe mal eine Statistik gesehen, gehört, wie viele Stunden jeder täglich im Internet ist. Ja. Unglaublich viele. Und dann sagen manche, ja, zum Bibellesen habe ich keine Zeit. Für 10 Minuten? Das ist zu lang. Aber schön, ich freue mich, dass ihr hier seid. Und wir wollen jetzt in die Bibel hineinblicken. Wir haben schon die Geschichte gehört von dieser kanaanäischen Frau in Matthäus Kapitel 15, Vers 21. Ja. Da heißt es im Vers 21, und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Welchem Ereignis war dieser Begebenheit vorweggegangen? Warum zog sich unser Herr Jesus in dieser Zeit zurück? Warum ist er nach Sidon gegangen, ja? Nach Tyrus und Sidon? Warum? Unser Herr Jesus hatte eine schwere Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ja, das steht in Vers 1. Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen, ja. Er sprach seine Gegner sehr direkt an. Er brachte ihre Probleme auf den Punkt. Er sagte klar zu ihnen, Vers 7, 15, Vers 7, ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehrern, die nichts als Menschengebote sind. Er sprach von den Heuchlern, ja. Und dann sprach er auch zum Volk. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihm: Höre zu und begreift's. Was zum Mund hineingeht, das macht den Mund nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und nach dieser schwierigen Auseinandersetzung, die er hatte, dann in schwierigen Gesprächen, zog er sich dann zurück in die Einsamkeit. Er wollte mit dem kleinen Kreis seiner Jünger zusammen sein. Die, auch selbst die haben es nicht alles verstanden. Und die Jünger fragten zu ihm: Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten? Ja. Selbst seine engsten Jünger hatten auch Zweifel an Jesus. Ja. Die haben gemerkt: Mensch, jetzt hast du ein bisschen überzogen. Du kannst doch nicht die Pharisäer so sehr beleidigen, Heuchler beschimpfen. Ja. Also selbst die Jünger, sagt, waren zurückhaltend. Natürlich wusste Jesus sehr genau, dass seine Rede nicht auf offene Ohren, sondern einen Anstoß erregen würde. Das wusste Jesus. Das war ihm bestimmt nicht verborgen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Auseinandersetzung Jesus dann mit seinen Jüngern war? Ich kenne aus eigenen Erfahrungen in Gemeinden, wie anstrengend Auseinandersetzungen manchmal sein können, auch unter Geschwistern. Aber wie ermutigend es auch sein kann, wenn man durch andere Geschwister dann den Rücken wieder gestärkt bekommt. Ja. Aber Jesus' eigene Jünger waren auch hier keine unbedingte große Rückenstärkung für ihn. So musste Jesus nochmals den Sachverhalt auch erläutern, damit sie Jesu Rede verstanden. Die Mehrheit der Menge war gegen Jesus eingestellt. Die religiösen Führer und die jüdischen Politiker stellten sich immer offensiver gegen ihn. Ja, und dann kommen wir zu dem heutigen Text. Da heißt es, er ging weg, zog sie zurück und machte eine Pause. Jesus ging weg, weit weg. In das Gebiet von Tyrus und Sidon, weit ins Hinterland. Jesus verließ auf einige Zeit den jüdischen Boden, um mit seinen Jüngern alleine zu sein. Es waren etwa 2 Tagesmärsche gegangen, als er an die Nordwestgrenze dann kam. Jesus hält sich in einem Haus von Sidon auf, um ganz in der Stille zu sein. So sehen wir es in der Parallele, Markus 7, Vers 24. Was sind die Prioritäten? War ja die Frage. Besonders, wenn du unter solchen Beschuss kommst oder einfach müde und ausgepowert bist, gehe in die Stille und suche die Gegenwart Gottes. Hier sehen wir, dass die Stille selbst Jesus brauchte. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Also auch hier in den Versen merken wir, dass sie der Stille bedürftig waren. Ja, ich denke, auch wir dürfen daraus lernen, dass wir auf unsere geistigen und körperlichen Grenzen auch achten dürfen. Nehmt euch die Zeit der Stille mit Gott. Ja, solche Zeiten sind auch wichtig. Oder wenn man jetzt in der Urlaubszeit mal ein bisschen entspannen kann. Ja. Auch christliche Arbeiter brauchen mal Urlaub. Das ist nicht ungeistlich. Ja. Nach einem anstrengenden geistlichen Kampf suche die Ruhe bei deinem Herrn. Das können wir hier aus diesem Text sehen. Aber noch ein zweites. Jesus hatte Klarheit um seinen Auftrag. In Vers 24, nämlich was sagte er dieser Frau, die so dreist daherkam? Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Nun schreit ihm eine Heidin nach. Vorbei ist die Stille. Sie schreit ihm nach: Herr, du Sohn Davids! Diese Frau muss also mitbekommen haben, dass man sich in Israel mit der Frage beschäftigt, ob Jesus der Messias ist, auf dem das Volk Israel wartete. Die Heidin hatte für sich in ihrem Herzen die Frage mit Ja beantwortet. Wer solche Wunder tut, kann kein anderer sein als der Sohn Davids, der verheißene Messias. Nur er wird ihrer kranken Tochter helfen können. Diese Frau besaß diesen Glauben. Und was antwortete Jesus? Vielleicht denken wir, wie kann Jesus hier diese Frau so abweisen? Jesus hatte hierzu keinen Auftrag von seinem Vater. Gehorsam stand über allem. Diesmal scheinen sogar seine eigenen Jünger barmherziger zu sein. Aber es war nur Schein. In Wirklichkeit war es eigentlich Bequemlichkeit. Sie wollten nur, dass diese Frau Ruhe gab. Wie antwortete Jesus? Ich bin nur zu den Schafen Israels gesandt. Wir können nur erahnen, was diese innere Entsagung Jesu auferlegte. Fritz Rienecker meint dazu: Denn das ist das schwerste Opfer für einen immer hilfsbereiten Menschen, seinen Tatendrang einschließen zu müssen, seine inneren Kräfte nicht auswirken zu dürfen, ja selbst auf das Tun des Guten verzichten zu müssen. Wenn Beruf, Krankheit oder sonst ein höherer Wille so es verbietet. Aber auch hierin wollte uns Jesus in seinem Gehorsam ein Vorbild sein. In der Tat hätte er auch jetzt in der Gegend keine größere Tätigkeit entfalten dürfen, ohne seine messianische Aufgabe im Volk Gottes zu gefährden. Denn hätte er jetzt, wo die Stimmung im Volk Israel sich so gegen ihn sich verschärfte, wenn auch noch nicht endgültig die Ablehnung zugespitzt war, seine Tätigkeit den Heiden zugewandt, wenn jetzt das seine Tätigkeit den Heiden zugewandt hätte, dann wäre das als ein Verrat am eigenen Volk ausgelegt worden. Zumal die Tyrer sich feindselig gegen die Juden benahmen. Also wenn Jesus dort als großer Wunderheiler aufgetreten wäre, so hätte Jesus dort mehr Erfolg gehabt als unter den Juden. Matthäus 11, Vers 12, ja, wenn diese Zeichen nicht bei euch geschehen wären. Aber Jesus kam nicht als König der Heiden, sondern der Juden. Die Frau sagte, Herr, hilf mir. Diese Frau war hartnäckig, sie ließ nicht locker. Aber Jesu Antwort, müssen wir hier sagen, ist jetzt nicht verächtlich. Er nimmt hier das Wort für Schoßhund oder Stubenhund oder Hündlein. Nicht Straßenhund oder Köter, ja, der sich auf den Gassen herumtreibt. Also Jesus gab dieser Frau damit zu verstehen, dass seine Sendung zunächst für das Volk Israel bestimmt war. Er fühlte sich an diese Sendung gebunden. Wenn Jesus wegen der zunehmenden Feindschaft in Israel gewichen war, so bleibt er dennoch bereit, dem Volk Israel zu dienen. Aber die Frau ließ sich nicht abwimmeln. Sie beharrte im Glauben weiter darauf, dass Jesus es könnte. Sie ist jedoch nicht beleidigend, aber sehr schlagfertig und immer noch sehr respektvoll dem Herrn Jesus gegenüber. Die Frau wollte nicht, dass die Kinder hungern sollten, aber sie glaubte, dass auch genug noch abfallen könnte, dass auch ihre Bedürfnisse gestillt werden könnten. Die Frau hatte den Konflikt, in dem Jesus sich befand, durchschaut. Sie gab seinem Wort Recht. Weil die Frau Jesus Recht gab, gab auch Jesus ihr Recht. So sehen wir, dass diese Frau sich dem Bitte Jesus unterordnet. Und Jesus nannte dann ihren Glauben groß. Er sagte, der Glaube ist groß. Der bei Jesus große Gnade sucht. Sie hebt den Glauben dieser Frau empor. Sie sah, dass Gottes Gnade so groß ist, dass er an Israel seine Verheißung erfüllt und auch die Heiden erlösen wird. Diese Frau war unempfindlich gegen Spott der Menschen. Sie dachte nicht an ihre Landsleute, die sie verachteten, weil sie hinter Männern und dann noch hinter Juden hinterherlief, die ihre Leute verachteten. Ja. Ach, das Missbilligen der Jünger Jesu bekam sie mit. Alles sprach gegen sie. Aber ihr Glaube überwand die Schwierigkeiten. Also was merken wir hier an dieser Geschichte? Einmal von Jesus selbst. Er hatte Klarheit über seinen Dienstauftrag, wo seine Prioritäten waren. Und er ließ sich nicht zum Wunderheiler für die Heiden hinreißen. Aber dieser notsuchenden Frau half er trotzdem. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir Klarheit über unsere Aufgabe im Dienst haben. Wie leicht können wir auch auf Nebengleise kommen? Wie leicht können wir durch Ablenkung Gottes Ziel mit unserem Leben verpassen? Ja, Jesus kannte genau seinen Auftrag. So konnte er diese Situation mit der Kanaaniterin ihm nicht von seinem eigentlichen Ziel abbringen. Dennoch konnte er der Frau auch Gutes tun. Also so ist das auch ein Hinterfragen von uns. Sind wir unserem Ziel bewusst? Lasst uns nicht davon abbringen. Dann sehen wir als letzten Punkt, den dritten Punkt, Jesus führte seinen Auftrag aus. Und Vers 29, und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stummen und viele andere Kranke und legten sie Jesu vor die Füße und er heilte sie, sodass sie das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund wurden, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. So, hier sehen wir, nach dieser Begebenheit geht Jesus wieder zurück nach Galiläa und predigt dann dort seinem Volk. Aber er suchte auch hier wieder zuerst die Stille, die Einsamkeit und die Nähe zu seinem Vater. Jetzt hier in Galiläa, da kommt jetzt der Bericht von diesen großen Krankenheilungen. Ja, was Jesus hier tat, war die Erfüllung der Prophetie über ihn. In Jesaja 35, Vers 5 und 6, da heißt es, Lahme, Blinde, Taube werden geheilt. Kannst du mal kurz aufschlagen hier. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Das ist hier eine Prophetie auf den Messias. Wenn er kommt, dann geschieht das. Ja? Wenn wir jetzt rückblicken, diese Zeichen haben sich zur Zeit Jesu erfüllt. Aber es heißt nicht, dass Jesus diese Zeichen oder dass wir diese Zeichen überall und auch tun werden. Ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Wir haben ja gesehen, dass Jesus selbst bei den Heiden das nicht getan hat und dass es hier bei den Israeliten hat er die Wunder getan, damit sie ihren Messias erkennen, damit sie die Prophetie erkennen, dass sie sich vor ihren Augen erfüllt. Und wir sehen, Jesus selbst hatte auf diese Zeichen auch bei den Jüngern Jüngern, die Johannes der Täufer gesandt hatte, auch erklärt. In 11, Vers 3 bis 5, da heißt es, da fragten ja die Jünger vom Johannes dem Täufer und ließen ihm fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einem anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgerte. Also auch da bezog sich Jesus auf, wo Johannes der Täufer selbst Zweifel oder wo er im Gefängnis war und für ihn alles nicht gut aussah und anbezweifelte, ob Jesus wirklich der Messias ist, argumentierte Jesus mit diesen Zeichen und Wundern, die geschahen zu seiner Zeit. Ja. Also wir sehen, Jesus führt seinen Auftrag genau auf. Ja, er macht das so, wie er von seinem Vater beauftragt wurde. Ja, und das können wir einfach auch für uns mitnehmen. Wir haben einen Auftrag. Auch wir sind beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Ja, lass uns das auch ausführen. Ja. Wir sind nicht als Wunderheiler beauftragt worden, ja, durch Lande zu ziehen. Im Gegenteil, in der Offenbarung heißt es, es werden viele Verführer kommen. Ja. Und in der Endzeit wird es noch viel mehr an Verführung geben. Und Zeichen und Wunder sind im Gegenteil eigentlich eher eine Bestätigung für den Antichristen. Achtet mal genau, was in der Offenbarung steht oder im Thessalonicher Brief. Ja. Aber wir sind beauftragt, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Ja. Jesus ist der Erlöser, Jesus ist der Erretter. An keinem anderen Namen werden wir selig, allein durch diesen Namen Jesus Christus, durch diese Person, durch seine Erlösung. Und so wollen wir auch jetzt gleich noch dann das Abendmahl miteinander teilnehmen, wo es um diese Frage geht. Ist Jesus dein Herr und Heiland? Ist er der Erlöser? Das ist die Frage. Und das ist auch unsere Botschaft. Wir wissen, dass es irgendwann bergab geht mit dieser Welt. Ja. Aber wir haben eine lebendige Erlösung. Wie viel schwieriger ist es für Leute, die nicht an Gott glauben, die nur sich mit dem Diesseitigen hier beschäftigen, die denken, ich muss gucken, wie ich irgendwie halbwegs dieses Leben angenehm mir gestalte und rumkomme. Dann nehme ich mal einen Kompromiss nach dem anderen und Hauptsache, ich kann irgendwie leben, wie es mir gut geht. Ja? Aber wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland kennen, wenn wir seinen Plan kennen, was er in der Bibel sagt, dann kann es uns nicht kalt lassen, wenn die Welt den Bach runtergeht. Dann können wir nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, wir warten mal ab, was jetzt 25 bringt und in einem Jahr sehen wir weiter. Nein, dann kann es uns nur ermutigen, auf die Straße zu gehen oder zu den Leuten zu gehen und die Botschaft hinauszugeben, ihr braucht Jesus. Und Deutschland, wir als ehemaliges christliches Abendland, braucht Jesus. Das ist die Kernbotschaft. Ich freue mich über jeden Politiker, der noch was Gutes möchte in unserem Land. Das sollen wir auch unterstützen, können wir auch, ja. Aber das Entscheidende ist, wir brauchen auch die Umkehr zu Jesus. Ja. Denn ein verändertes Leben führt zu einer veränderten Handlung. Das ist das. Und wenn die Menschen von der Liebe Gottes angesteckt sind, wenn sie selber die Vergebung erfahren haben, dann wird es auch eine andere Haltung zu ihrer Umgebung daraus folgen. Dann werden sie anders zu ihrem Nachbar sein. Dann werden sie keine Mauern aufbauen zum Nächsten. Dann werden sie diese Mauern überwinden und mit ihnen ins Gespräch kommen. Ja. Und lass uns auch jetzt einfach diese drei Dinge uns klar sein. Ja, das Erste ist, um die Prioritäten richtig zu ordnen, brauchen wir auch die Stille im Gebet vor unserem Vater. Lass uns diese Zeit auch nehmen. Ja. Und das andere ist, dass wir auch persönlich für unseren Auftrag ein klares Ziel haben. So, wir als Gemeinde brauchen ein klares Ziel. Wir als Missionswerk Deutsche Gemeindemission brauchen eine klare Orientierung, klare Zielsetzung. Ja. Aber auch jeder Einzelne braucht das. Ja. Wo wollen wir hin? Herr, zeige mir, was ist jetzt an? Und die Bibel sagt ja auch nicht, dass alle das Gleiche machen sollen. Ja? Wir haben verschiedene Gaben. Der eine ist mehr Evangelist, der andere mehr Lehrer, der andere mehr Hirte, der andere ist mehr ein Praktiker, der nächste ist mehr ein Seelsorger. Ja? dann sind das individuelle andere Prioritäten, wo wir uns vielleicht setzen müssen. Ne? Aber das müssen wir wissen. Ne? Und das Dritte, was wir auch gesehen haben, dass wir von Jesus lernen können, dass wir unseren Auftrag, den er uns gibt, auch ausführen. Ja? Und nicht uns abhalten lassen von falschen oder von Meinungen anderer, die uns in eine bestimmte Richtung ziehen wollen. Ja? Das wünsche ich uns. Amen.